dieses Thema, es passiert überhaupt was und das, was passiert, ist schon mal gut. Weil Veränderungen in diesem System, Nachwuchsfußball, Kinderfußball, zumindest in Deutschland, ist immer erstmal im ersten Moment was Gutes.
Können wir es schaffen, als DFB auch vielleicht es auszuhalten, wenn die Stimmung mal wieder in eine andere Richtung kippt? Also was ist, wenn die Erfolge durch die Reform trotzdem ausbleiben, wenn unsere U-Nationalmannschaften jetzt die nächsten 2 Jahre nicht performen?
Für mich so ein bisschen so ein bekanntes Muster. Man hat sehr, sehr viel Kritik, die der DFB abbekommt. Dann macht man irgendwas. Ja, also es gibt quasi Kritik, dann eine Aktion. Dann kommuniziert man das, was man irgendwie gemacht hat. Und dann ist alles wieder beruhigt. Und dann passt auch alles wieder soweit und alle sind irgendwie zufrieden.
Die Philosophie basiert auf der Illusion, dass Veränderung von selbst passiert, wenn man nur genug Broschüren verteilt. Bullshit.
Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advanced Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball. Und wenn du hier jetzt ein Video gerade anguckst von euch, oder von uns besser gesagt, dann siehst du direkt neues Setup. Wir probieren gerade was aus. Und mein Standardspruch mir gegenüber, virtuell oder digital, sitzt der Sakko. Den muss ich heute ein bisschen anpassen. Nämlich, Sakko sitzt mir in echt gegenüber. Sakko, schön, dass du da bist.
Josh, hallo. Ich freue mich auch, dass wir das mal ausnahmsweise, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir in diesem Setup hatten, aber man kann sie an einer Hand abzählen. Und jetzt sitzen wir einfach mal wirklich face-to-face hier in einem Raum.
Sehr cool.
Direkt auf die Fresse hauen. Ja, also.
Wer weiß, vielleicht nimmt es ein bisschen Spannung raus bei unseren Diskussionen. Dann können die Leute sehen, dass wir uns anlachen, wenn wir uns...
So eine gemeinsame Coaching-Zone quasi.
Ja, oder bei der Fairplay-Liga ist es, glaube ich, auch so. Ja. Cool. Gut, also ihr merkt, neues Setup. Wir haben auch unterschiedliche Kameraperspektiven. Das führt vielleicht manchmal dazu, dass ich hilflos in die Richtung der Kamera gucke, weil ich nicht weiß, wo ich hingucken muss. Deshalb... Wenn ihr sagt, das Video, das ist nichts für mich, ich bleibe beim ganz normalen Podcast, könnt ihr das natürlich auch machen, überall Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, was es nicht alles gibt. Da gerne zum Format selber und was wir hier gerade machen, gerne ein Feedback geben. Und ich hätte gesagt, Sakko.
Hey, ich wollte mal sagen, das Feedback ist super wichtig, weil es motzt der Aufwand. Also auf der einen Seite müssen wir uns ja treffen, wir müssen irgendwie in diesen Raum blocken, wir müssen alles aufbauen, aufstellen. Heißt, wenn ihr sagt, ey, das ist voll für den Arsch, das bringt mir gar nichts, dann gerne auch sagen. Und genauso auch so, hey, ich finde dieses Setup, womit ich gegenüber sitze, ich ein Video gucken kann, ist angenehm, ich kann mehr Infos aufnehmen. Ich glaube, das wäre für uns wahrscheinlich echt nochmal gar nicht so schlecht, wenn wir das wüssten, oder?
Das definitiv. Und ihr seht ja im Hintergrund auch schon einen Fernseher. Wir sind da ein bisschen am Rumprobieren, was wir denn alles machen könnten mit Übungsvideos erklären, kommentieren. Kommen wir aber alles im Laufe der nächsten Wochen zu. Jetzt geht es um den Inhalt und ihr habt es schon gesehen, es geht um Trainingsphilosophie Deutschland. Ein Thema, das wir schon lange vor uns hertreiben, wo wir immer wieder zu Eindrücke beziehungsweise auch irgendwie Meinungen gefordert bekommen, wo es dann heißt, hey, könnt ihr darüber nicht mal was machen? Und das machen wir jetzt tatsächlich, aber nicht irgendwie, sondern wir wollen da auch wieder eine kleine Reihe machen. Wir hatten jetzt vor einigen Wochen ja schon unsere Trainergewinnungsreihe spezial und das Ganze machen wir jetzt auch mit der Trainingsphilosophie Deutschland. Wir starten so ein bisschen übergeordnet, ja, auf so einer Metaebene. Was passiert denn eigentlich bei der Trainingsphilosophie Deutschland? Und dann gehen wir natürlich auch in den Inhalt rein, was das Training angeht und auch noch ein paar andere Sachen. Wir versuchen auch noch den ein oder anderen Verantwortlichen vor die Kamera zu holen. Lass uns reinstarten, Sakko. Gerne. Mit der Frage, ist die neue Trainingsphilosophie Deutschland oder die Trainingsphilosophie Deutschland, nicht unbedingt die neue, wirklich ein Neuanfang oder nur ein gutes Framing? Und reicht es denn tatsächlich, was da passiert, oder bleibt es tatsächlich Symbolpolitik?
Ja, ich möchte dazu sagen, wir sind ja jetzt nicht komplett im Blank, was dieses Thema angeht. Wir waren ja beide schon bei bestimmt 4 oder 5 Veranstaltungen, in denen die Trainingsphilosophie Deutschland auch live vorgestellt wurde. Und wir kennen ja einige aus diesem Kompetenzteam dann noch persönlich. Und da vielleicht auch direkt, was ich vorne wegschieben möchte, ist das, über was wir jetzt speziell heute sprechen, dieses Metaebene, wie du es genannt hast, also auf systemischer Ebene, struktureller Ebene. Das hat jetzt erstmal nichts mit dem Inhalt auf dem Platz ja zu tun. Also ich glaube, diese Trennung müssen wir nochmal klar vornehmen, weil das eine sind wirklich organisationsseitige Themen, das andere sind sportlich-inhaltliche Themen und wir starten bei dem einen. Also nicht verzagen, wenn nach 35 Minuten quasi nicht über die Trainingsinhalte gesprochen wurde, denn wir wollen das Thema einmal wirklich ordentlich aufzäumen und dazu zählt auch das und das möchte ich aber dazu sagen, ja, weil wir oft mit den Personen dann in Kontakt sind und wir vor Ort oft über die Inhalte sprechen, hat nochmal einen anderen Touch heute.
Definitiv, lass uns reinstarten. Und zwar unser erster Block, das Positive an der Trainingsphilosophie Deutschland. Und ich habe es unter den Claim gepackt, Hauptsache, es bewegt sich was. Und lass uns mal reinstarten, denn das ist auch so ein bisschen, was mein erster Eindruck war, als vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren das dann gestartet hast, mit Hannes, aber auch mit Daniel Stredak und noch so zwei, drei anderen. Nach Jahren der Stagnation passiert überhaupt mal wieder was in dem Bereich und der DFB kommt irgendwie zur Potte, schiebt die Kompetenz nicht irgendwie weg an die Landesverbände und wir können doch nicht, sondern da ist jemand und das steht auch über allem, was wir die nächsten Folgen diskutieren. Da steht jemand mit Hannes, der möchte was bewegen und der möchte was zutun und das ist schon mal gut.
Ja.
So, streiten kann man jetzt so ein bisschen über die Art und Weise vielleicht, beziehungsweise Ideen mitgeben, aber das ist erstmal neu und das ist gut, dass es neu ist. Und das ist so das Erste, was ich mal bei diesem Thema Trainingsphilosophie Deutschland ganz klar ausstellen möchte. Nach Jahren der Stagnation, überhaupt meine Bewegung beim DFB, überhaupt meinen Aufschlag, das ist sehr, sehr gut.
Mir fällt jetzt noch ein, dass wir vielleicht Zuhörer haben, die das ganze Thema Trainingsphilosophie Deutschland noch gar nicht so gut kennen. Also, dass das jetzt kein Gespräch unter Eingeweihten zwischen uns wird, würde ich einmal kurz zusammenfassen, was denn die Trainingsphilosophie Deutschland dann mit sich bringt. Also, wann wurde die Trainingsphilosophie Deutschland veröffentlicht? Die Philosophie wurde Ende September 2023 vom DFB unter der Leitung von Hannes Wolf offiziell vorgestellt. Anlass für die Entwicklung war die zunehmende Kritik an der deutschen Nachwuchsausbildung und der sichtbar stagnierenden Erfolge deutscher Talente. Dazu sagt Hannes Wolf, wir müssen das Training in Deutschland auf eine neue Stufe heben. Es geht um Freude, Intensität und Wiederholung. Das sind die drei Kernprinzipien der Trainingsphilosophie Deutschland. Die ersten Umsetzungsmaßnahmen wurden bereits im Kinderfußball gestartet. Und dann noch kurz zum Team. Wer steckt dahinter? Hannes Wolf, DFB-Direktor für Nachwuchstraining und Entwicklung, leitet das Projekt mit einem, stand damals, 11-köpfigen Kompetenzteam. Dazu zählen Sandro Wagner, Lars Bender, Daniel Streder, Nikola Ludwig, Lena Lotzen, Sabine Loderer, Hermann Gerland, Antonio Disalvo und Hanno Balic. Ziel war es, eine breite Expertise aus der Trainerausbildung, aus dem Profifußball und Nachwuchsleistungszentren zu vereinen. Und Hannes betont, dass die Teams durch die Mischung aus Praxis und Wissenschaft ideal aufgestellt seien. Und das Ziel ist es, das Training für Kinder und Jugendliche in Deutschland nachhaltig zu verbessern.
Cool. Jetzt habe ich ja schon meinen ersten Punkt genannt, ja. Nämlich dieses Thema, es passiert überhaupt was und das, was passiert, ist schon mal gut. Weil Veränderungen in diesem System, Nachwuchsfußball, Kinderfußball, zumindest in Deutschland, ist immer erstmal im ersten Moment was Gutes.
Ja. Jetzt haben wir einmal die Veränderung grundsätzlich und da würde ich jetzt anschließen, wenn es um gute Punkte geht. Und zwar, dass das Thema ja mit dem Fokus auf kleine Spielformen, mit einer hohen Ballaktionsdichte, mit Spaß für die Kinder, Intensität und aber auch das, was da mit dir einhergegangen ist. Also du kommst ja kaum vorbei an einer Fortbildung mit Hannes Wolf und dem Kompetenzteam. Heißt, fast egal, wo du in der Republik bist, du hast wahrscheinlich eine Veranstaltung in der Nähe gehabt, wo du dich qualifizieren konntest. Und auch das, also diese neuen Schulungen und mehr Schulungen zu dem Thema, ich glaube, das alles sind gute erste Signale.
Ja, das definitiv. Der nächste Punkt, den wir da irgendwie für uns so rausgearbeitet haben, auch schon im Vorhinein ist, und ich glaube, das hattest du auch eingebracht, ist dieser Reformprozess generell, dass der angestoßen wird. Was meinst du damit?
Ja, der Kinderfußball in Deutschland, der hat ja jetzt nicht immer den höchsten Stellenwert gehabt. Wir haben so ein bisschen, glaube ich, auch für uns in einer kleinen Bubble gelebt und zwar für uns natürlich ein omnipräsentes Thema, aber im Gesamtkontext irgendwie auch mit dem, also was Profifußball erstmal einen Raum einnimmt in Deutschland und dann irgendwie vielleicht U19-17, wo vielleicht auch mal eine Übertragung stattfindet oder eine U-Nationalmannschaft mit einem Sieg dann irgendwo im TV auch stattfinden kann. Und je weiter runter du kommst, desto irrelevanter wird es, obwohl da wahnsinnig viele Kinder und ja auch Menschen in Deutschland bewegt werden. Heißt, dieser mediale Fokus, den wir jetzt haben auf den Bereich Kinderfußball, das an sich ist ein Riesenfortschritt und überhaupt es zum Thema zu machen, ist ein Beginn eines solchen Reformprozesses. Und das war mein Gedanke irgendwie dazu zu sagen, okay, wir wollen was verändern. Es ist wichtig, auch den Fokus mal darauf zu richten, dass es das gibt überhaupt für viele.
Absolut. Und eigentlich ist es irgendwie absurd, dass der Kinderfußball so wenig so wenig Beachtung findet, auch in der breiten Masse, weil am Ende ist es, zum einen ist es die Basis für alles, also alles, was wir uns an Grütze in der zweiten Bundesliga, dritten Bundesliga oder in der ersten Bundesliga, ist nicht so oft Grütze, fußballerisch angucken, es startet alles im Kinderfußball und auch eigentlich in der Lebensrealität jedes Elternteil oder jedes Verwandten, der irgendeinen Fußballer bei sich in der Verwandtschaft, also Fußball ist ja, ich weiß gar nicht, wie der genaue Begriff ist, aber ist der soziale Kleber der Gesellschaft und da ist Kinderfußball in meinen Augen mit der größte Teil, weil das ja auch immer so ein bisschen, ja, noch unschuldiger ist als jetzt so eine A-Jugend, als eine B-Jugend.
Ja, und Teilhabe ist halt für alle möglich. Also ja. Es stößt alle sozialen Milieus, heißt, egal aus welcher Schicht du auch stammst, Fußball ist das, wo alle den Zugang dazu haben. Und deswegen ist ja der Sport per se auch so populär. Also du brauchst eigentlich nichts, um am Fußballtraining teilzunehmen. Also, und das ist das Schöne im Vergleich zu Sportarten, die sehr teure Ausrüstung benötigen, schon für Tag 1. Und ja, das ermöglicht das und ich glaube, das stellt einfach den Stellenwert heraus. Aber ich hoffe, dass wir das unseren Zuhörern ja eigentlich so nicht mehr sagen müssen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Eine weitere positive Sache ist auch irgendwie dieser evolutionäre Wandel. Der ist ja irgendwie auch realistischer als jetzt einen wahnsinnig disruptiven und wahnsinnig extremen Ansatz im Sinne von, man müsste X, Y, Z machen. Ja, also gerade wenn man sich überlegt, dass der DFB oder der Kinder- und Jugendfußball ein Tanker ist, dann ist es halt schwierig, eine 90-Grad-Wende hinzubekommen, man müsste, oder 180 Grad, man muss das halt irgendwie leicht angehen. Und das wird, glaube ich, versucht. Wir kommen gleich zu den Punkten, wieso wir glauben, dass da noch ein bisschen mehr gehen würde, aber es wird zumindest versucht. Und das finde ich schon mal gut und es wird was gemacht, weil nichts ist schlimmer bei Verbänden, jetzt unabhängig dem Fußball, wenn Maßnahmenkataloge bestimmt werden, wenn irgendwelche Arbeitsgruppen entstehen und es passiert halt einfach nichts. Und deshalb finde ich das einfach einen sehr, sehr positiven Punkt, dieser evolutionäre Wandel anstatt ein disruptiver Umbruch in manchen Teilen.
Ich glaube, in so großen Verbänden und Organisationen zählt einfach jeder Schritt. Also jede Form von Bewegung und kleinen Schritten in die richtige Richtung ist schon super viel wert. Und ich glaube, das kann auch die Atmosphäre am Ende an der Basis verändern. Also, dass wenn ich F-Jugendtrainer irgendwo bin und ich sehe, dass das ein Thema ist in meinem Nationalverband, dass das bei mir auch für positive Stimmung sorgt, im Sinne von, das, was ich hier tue mit meiner F-Jugend, ist genauso wichtig wie das, was der B- oder A-Jugendtrainer tut. Und das, glaube ich, als Bewegung wahrzunehmen, da tut sich was, das ist im Fokus, verbessert auch da Stimmung und Atmosphäre auch an der Basis.
Ja, das definitiv. Jetzt haben wir uns ja vor dem Podcast gesagt, wir wollen die auch nicht zu lange machen, nicht mit 90 Minuten Brettern direkt ums Eck kommen. Vielleicht bei dem einen oder anderen Interview, das wir zu der Thematik noch haben. Aber vor allem wollen wir es kurz und knackig halten. Deshalb lass uns mal zum zweiten Block kommen. Und zwar ist es der Block Kritik. Und ich habe es unter den Claim gepackt, Symbolpolitik statt echter Systemreform. Und was ich damit meine, ist, dass vieles, was da passiert, oftmals so ein bisschen wie so eine Feigenblattreform wirkt. Also an der Oberfläche wird ein bisschen was gemacht und so wie du schon vorhin gesagt hast, es gibt ein paar Fortbildungen und dann wird eine Grafik gezeigt, wo irgendwelche Ballkontakte aufgeschlüsselt werden. Aber eigentlich wird nicht ans System rangegangen. Das wird einfach nicht angegriffen bzw. in Angriff genommen, weil wahrscheinlich die Ressourcen, aber auch ein Stück weit die Überzeugung meiner Einschätzung nach im Verband fehlt, da jetzt wirklich grundlegend was zu ändern. Und damit wichtig, das vielleicht auch für den Kontext, für alle Zuhörer, mit Verband meine ich auch immer DFB plus, ich weiß, Landesverbände, ich weiß, Föderalismus, alles sehr schwer. Trotzdem glaube ich, wenn es da einen richtigen Wille geben würde, dann wäre das eben nicht so rein in meinen Augen eine Feigenblattreform, sondern man würde auch versuchen, das System zu verändern.
Ja, du kannst dich ja nicht immer hinter den gleichen Argumenten verstecken. Also diese zwei großen Argumente, A, wir als DFB, wir haben kein Geld und A, wir als DFB können eh nichts bestimmen, weil es gibt noch die Landesverbände. Ja. Ich habe das Gefühl, so, es reicht langsam. Also das war vor 30 Jahren genauso, das war vor 10 Jahren genauso und es war auch zu Zeitpunkten so, wo Reformprozesse angestoßen wurden, die mehr Tiefgang hatten. Und das bringt mich dann auch zu meinem Punkt sozusagen, wo ist der Tiefgang, wenn wir das Ding wirklich sowas wie Revolution nennen wollen, weil das ist es definitiv nicht. Es gibt keine wirklich neuen, also gibt gar keine neuen Förderstrukturen in diesem Zusammenhang mit der Trainingsphilosophie Deutschland und es gibt keine messbaren Konsequenzen. Ich habe das mal.
Was meinst du mit messbaren Konsequenzen?
Dazu komme ich später bei den Vorschlägen, wie wir ein System aufbauen könnten, das Veränderungen vielleicht auch in irgendeiner Form mal messbar macht. Aber ich habe jetzt nochmal zusammengefasst, in hoffentlich klaren Worten, irgendwie, was ich damit meine mit dem Thema fehlender Tiefgang. Ja, die Prinzipien Freude, Intensität, Wiederholung sind richtig, aber sie sind banal. Das ist keine Vision, das ist gesunder Menschenverstand in drei hübsche Wörter gepresst. Man verkauft eine Normalisierung wie eine Revolution und das ist gefährlich. Denn wenn du das Normale wie einen Quantensprung feierst, wirst du blind für das, was eine echte Revolution bräuchte. Die neue Trainingsphilosophie ist kein Strategiewechsel, sondern ein Nachholen von Versäumnissen. Dass man 2023 verkündet, dass Kinder häufiger den Ball am Fuß haben sollen, ist kein Fortschritt, sondern ein Eingeständnis jahrzehntelanger Fehlentwicklung. Ja, ist ein Brett, aber ich denke mir, was wir beide uns erhofft hätten, wäre das. Wäre ein Brett seitens des Verbandes. Und das wäre, glaube ich, am Ende die Chance gewesen, die man damit hätte, wirklich einen Prozess anzustoßen, der etwas verändern kann. Und dafür ist Tiefgang notwendig.
Ein weiterer Punkt, den wir uns da aufgeschrieben hatten, war ja auch das Thema verbindliche Rahmenbedingungen, also was irgendwie für Trainer angeht, für Ausbildung generell, Ausbildung auch wieder. Ich weiß, Föderalismus, alles im Kinder- und Breitenfußball. Nee, wie nennt es der DFB?
Basisfußball,
auch wieder bei den Landesverbänden und dann natürlich auch auf Vereinsebene. Was meinen wir denn damit?
Wir merken es dasselbe. Wenn ein Verein sich mit einer Nachwuchsabteilung bei uns registriert für die Videoplattform und die haben 10 Trainer und haben 10 Zugänge beantragt, die ja kostenfrei sind, dann wird bei der nächsten Trainersitzung und wird dann vorgestellt, so hey, wir haben euch hier alle registriert, ihr habt eine E-Mail bekommen, wir würden uns freuen, wenn ihr diese Inhalte nutzt, weil wir inhaltlich davon überzeugt sind, dass es gut ist. Was stellen wir fest? Ein Teil nutzt es. 10, 20, in dem besten Verein 30%. Also dieses einfache Angebot im Sinne von hier könnt ihr, wenn ihr wollt, funktioniert nicht. Funktioniert im Ehrenamt nicht, funktioniert nicht, wo Ehrenamtliche überlastet und belastet sind. Hier brauche ich mehr Verbindlichkeit, wenn ich echte Veränderungen erzielen möchte. Und hier habe ich das Brett Nummer 2 mitgebracht, das das auch nochmal zusammenfassen soll. Die Philosophie basiert auf der Illusion, dass Veränderung von selbst passiert, wenn man nur genug Broschüren verteilt. Bullshit. Veränderung passiert nicht durch PDFs, sie passiert durch Druck, durch klare Standards und durch Kontrolle. Aber der DFB wagt es nicht, unangenehm zu sein. Er will beliebt sein, nicht effektiv. Er sagt, wir setzen auf Überzeugungskraft, heißt übersetzt, wir trauen uns nicht, verbindlich zu sein. Wer das Training in Deutschland wirklich verändern will, muss Pflichtfortbildungen, klare Leistungskriterien und konkrete Vorgaben implementieren. Sonst passiert genau das, was jetzt passiert. 90% verstehen die Idee, aber nur 10% setzen sie konsequent um. Und hier drückt man sich davor und betreibt ein bisschen Kosmetik. Wenn du willst, mache ich weiter.
Ja.
Denn die Philosophie wurde kommuniziert, aber es fehlt auch hier an der Stelle in meinen Augen am operativen Fundament. Also wenn wir uns hier angucken, was wurde konkret verändert, dann wurden die Spielformen angepasst, es wurde ein bisschen Schulungsmaterial produziert, das ist ein digitales E-Book, das man auf der Trainingsphilosophie Deutschland-Seite herunterladen kann und das eine oder andere Video, wobei wir uns ja auch schon mal gefragt haben, ob diese Videos wirklich in Zusammenhang jetzt mit der Trainingsphilosophie stehen, die kamen dann zeitgleich und dann waren aber so Kopfballübungen dabei.
Inhaltlich gehen wir da nochmal in einer anderen Folge tiefer drauf ein. Das Fass machen wir nicht auf.
Und es wurde diese Tour gestartet,
ja.
Mit verschiedensten Veranstaltungen in ganz Deutschland, die, wie ich gesagt habe, positiven Aspekt haben, nämlich mediale Aufmerksamkeit und aber auch Fortbildungsangebot überhaupt neu geschaffen. Also wir hatten es im Vorgespräch ja auch schon, du hast es ganz cool gesagt, du hast gemeint, es ist ja geil zu sehen, dass der DFB halt rauskommt. Also, dass diese Menschen sich auf die Plätze bewegen in ganz Deutschland, überall kleine Vereine, große Veranstaltung, kleine Veranstaltung, Online-Veranstaltung, dass da was gemacht wird und man sich nicht versteckt hinter irgendwie dann nur der konzeptionellen Ausarbeitung.
Da hatte ich ja auch einen Einwurf in unsere Diskussion davor und das rechne ich auch allen Akteuren sehr, sehr hoch an, dass die da mit dabei sind. Du hast das Kompetenzteam ja schon in Teilen genannt. Ich habe mich gefragt, was haben denn diese ganzen Co-Nationaltrainer und auch Cheftrainer die Jahre davor gemacht? Also entweder man kann's Daniel, Hannes und Co. anrechnen, dass sie quasi 140% arbeiten und sagen, hey, diese 40%, die investiere ich jetzt auch noch und fahre wirklich überall hin, mache wahnsinnig viel Basisarbeit. Oder man müsste sich fragen, was haben die Kollegen vor denen gemacht, als sie noch nicht auf Fortbildungsreise gegangen sind? Ja. Das würde mich tatsächlich, vielleicht kriegen wir das, wenn wir einen Verantwortlichen mal hinbekommen, wie sie das intern auch, ihre Personalressourcen, wie sie das argumentiert haben und auch wie es angenommen wurde.
Ja. Berechtigter Punkt. Ich glaube, wenn Hannes Wolf im Monat als U20-Cheftrainer der Nationalmannschaft noch die Möglichkeit hat, 40, 50, 60 Stunden on top für die Trainingsphilosophie Deutschland, wenn es reicht, aufzuopfern, dann ist ja die Frage, was hat sein Vorgänger mit diesen 40, 50, 60 Stunden im Monat denn gemacht? Naja, vielleicht, wie du sagst, erfahren wir es. Aber was fehlt, also neben den Sachen, die getan wurden? Und auf der einen Seite haben wir dieses, es gibt keine neuen Förderstrukturen. Es wurden mal die DFB-Stützpunkte eingerichtet und jetzt ist die Frage, was ist mit einem Stützpunktsystem 2.0? Es gibt keinen Investitionsplan auch für Infrastruktur. Es gab die große, ist keine Revolution, aber die große Investitionswelle, wenn du so willst, mit 1000 Minispielfeldern in ganz Deutschland. Du hast es in einigen Podcast-Folgen schon erwähnt, weil das so für dich eine der geilsten Maßnahmen ist.
Den Punkt wollte ich doch nachher noch bringen, den darfst du mir jetzt nicht wegnehmen.
Naja, aber fehlt. Also Investition in Infrastruktur in irgendeiner Form. Neuausrichtung der Trainerausbildung, die an die Trainingsphilosophie in Deutschland andocken könnte, fehlt ebenfalls oder eben verpflichtende Veranstaltungen. Und da, aber ich weiß, dass das, glaube ich, noch in der Mache ist, die Frage ist, was ist die Roadmap für die Altersklassen um 13 aufwärts? Also gibt es da jetzt noch einen klaren Plan? Ist noch nicht mitkommuniziert worden. Wir nennen es Trainingsphilosophie Deutschland, beziehen es aber nur auf bestimmte Altersbereiche. Und man muss dann immer noch on top dazu erklären, dass die älteren Mannschaften ja irgendwann noch kommen. Ich glaube, da fehlt ein bisschen die Idee. Also, die Philosophie endet da, wo sie unbequem werden müsste. Bei der Investition in Infrastruktur, Personal und Systematik. Sie operiert am Symptom, nämlich der Trainingsform, aber lässt die Ursachen, Trainermangel, Überforderung, fehlende Ressourcen, unangetastet. Gut, das war von mir irgendwie mal jetzt eine erste Einschätzung der Kritik. Und ich weiß nicht, hast du noch was, das du ergänzen möchtest?
Ja, ich habe, also du hast es schon angesprochen, ich habe diesen Fokus auf den Kinderfußball, finde ich prinzipiell gut, weil das irgendwie die Basis ist. Ich sehe aber nicht so eine richtige Hebelwirkung dann fürs Gesamtsystem Nachwuchsfußball. Ich sehe natürlich auch in den ganzen Videos, die sie in den Lehrgängen produziert haben, bei den 4-gegen-4-Formen, das ist alles super, aber wie schmiegt sich das sozusagen an die gesamten Reformen von Ninho, Fairplay-Liga, wie es nicht alles heißt, wie schmiegt sich das da irgendwie an? Und das ist so Stückwerk, habe ich das Gefühl. Also ich gönne den, oder beziehungsweise ich habe Hochachtung wirklich vor allen, die da auch verbandseitig das machen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, losgerannt und ja, jetzt schauen wir mal. Aber irgendwie das mal strategisch durchzudenken, finde ich immer, oder fand ich jetzt so ein bisschen schwierig. Und da irgendwie eine andere Hebelwirkung, vielleicht für das Gesamtsystem, wenn man sich das klarer überlegt, das hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht. Lass uns zum nächsten Block kommen. Und zwar Block 3, die politische Parallele und Aktionismus statt Strategie, habe ich es genannt, diesen Teil. Das ist nämlich so für mich so ein bisschen so ein bekanntes Muster. Man hat sehr, sehr viel Kritik, die der DFB abbekommt. Dann macht man irgendwas. Ja, also es gibt quasi Kritik, dann eine Aktion. Dann kommuniziert man das, was man irgendwie gemacht hat. Und dann ist alles wieder beruhigt. Und dann passt auch alles wieder soweit und alle sind irgendwie zufrieden. Aber so wie ich es gerade eben schon im zweiten Block gesagt hatte, so ein bisschen fehlt mir die Nachhaltigkeit dahinter. Also was passiert, wenn Hannes, es sei ihm gegönnt, irgendwann in Ruhestand geht oder sonst irgendwas macht oder einen Trainerjob? Woran erkennen wir dann, okay, die Strukturen im DFB, im Verband sind gefestigt? Also gibt es zwei Hannes, eigentlich müssten, wenn Hannes aufhört oder wenn das ganze Kompetenzteam aufhört, müsste die doppelte Anzahl an Verbandsmitarbeitern und Verbandsmenschen müsste nachkommen, weil sie sagen, geil, das tragen wir weiter. Und da ist zum Beispiel auch so ein bisschen die Sorge, die ich einfach habe. Und dieses Muster, Kritik, Aktion, Kommunikation und dann beruhigen sich wieder alle, das ist mir ein bisschen zu einfach.
Ja, das kann ich nachvollziehen, weil wir das ja auch in Vereinen ganz oft erleben. Also ich glaube, es ist egal, ob das Vereine an der Basis sind oder dann auch die Leistungszentren. Dann gibt es sowas wie eine neue Spielphilosophie, neue Trainingsphilosophie. Das wird dann implementiert, da werden Fortbildungsveranstaltungen dann reingeballert. Und dann geht diese Person nach 2, 3, 4 Jahren, aus welchen Gründen auch immer. Also es gibt da 1000 Sachen, die da passieren können. Und mit dem Weggang der Person zerbricht auch dieses System, weil es nicht strukturell im Verein verankert ist. Und der Nächste kommt und startet wieder woanders und wieder bei Null. Und ich glaube, genau da muss man sich jetzt mal überlegen, okay, können wir es schaffen, als DFB auch vielleicht es auszuhalten, wenn die Stimmung mal wieder in eine andere Richtung kippt? Also was ist, wenn die Erfolge durch die Reform trotzdem ausbleiben, wenn unsere U-Nationalmannschaften jetzt die nächsten 2 Jahre nicht performen? Also können wir uns dann
wenn man in der USA in der Vorrunde wieder ausscheidet.
Ja, sowas, weil dann wird ja alles hinterfragt, logischerweise. Und gibt's, also ist es im Verband so fest verankert, dass sich ein DFB-Präsident, wer das dann auch immer ist zu dem Zeitpunkt, hinstellt und sagt, wir sind weiterhin überzeugt von unserer Reform, wir bleiben da dran, wir glauben an unser Kompetenzteam, wir glauben an unseren Direktor, der das verantwortet. Und ich glaube, dafür brauchst du irgendwann hieb- und stichfeste Beweise, dass sich da etwas tut. Und ein Beweis ist nicht, wir haben 200 Fortbildungen durchgeführt. Das ist der Input. Die Frage ist, was ist der Output oder was ist der Impact, den das Ganze hat? Also wie wird das wirksam, diese ganzen Veranstaltungen? Und ich glaube, um dich vor so einem Fähnchen im Wind-Thema zu schützen, ich glaube, da musst du doch sehr sattelfest sein in deiner Gesamtstrategie.
Ja, vor allem, du hast es hier aufgelistet mit Jahre der Symbolpolitik im Nachwuchs, anstatt irgendwie strukturelle Änderungen zu machen. Das ist ja schon auch was, wo der DFB es noch beweisen muss. Also ich habe es jetzt benannt mit Hannes, was, wenn Hannes und das Kompetenzteam aufhört, was ist aber, wenn es wirklich mal schlecht durch ein Tal der Tränen geht. Und da bin ich einfach gespannt, ob dann die Kohärenz, das ist das richtige Wort, ich weiß gar nicht, ob die da passt, ob es dann wirklich weiter so geht. Ja, spannend. Wir werden sehen. Wir werden sicherlich noch den ein oder anderen Eindruck da bekommen. Lass uns mal zu Block 4 gehen.
Ja.
Und zwar, was fehlt, ist der Block 4 und so habe ich ihn genannt. Was fehlt? Fragezeichen. Verbindlichkeit, Struktur und vor allem Skalierung. Und du hast es vorher schon in einem Punkt mal angesprochen. Verbindliche Fortbildungspflicht ist so eine Sache, die wir irgendwie als Kernthese rausgearbeitet haben. Was meinst du? Was wollen wir damit?
Wenn wir darüber sprechen, dass wir Trainer bewegen wollen zu solchen Veranstaltungen, wir beginnen die meisten unserer Veranstaltungen ja mit den Worten, hey, ihr, die jetzt hier im Publikum sitzt oder hier am Platz anwesend seid, ihr seid die Falschen. Wir sagen ja immer, dass ihr da seid, ist ein Zeichen dafür, dass ihr das wahrscheinlich gar nicht braucht, weil ihr offen für neue Inhalte seid.
Es kommen immer die Falschen.
Es kommen immer die Falschen, weil die kommen, die Interesse haben von Natur aus. Und das Problem sind die Menschen, die nie kommen. Und das ist eben dann im Ehrenamt der größte Teil. Und wir hatten das schon in einer Folge gesagt, also die Tatsache, dass sich Trainer nicht qualifizieren wollen und ich einfach rausziehen, ist schon ein Zeichen für Trainermangel. Also es zeigt mir einfach als Verein, okay, ich habe zu wenig Trainer, weil ich will, dass der sich qualifiziert. Der will nicht. Eigentlich müsste ich ihm jetzt sagen, du bist der Falsche für uns im Verein. Wir nehmen jemanden, der bereit ist und die sagen, ja gut, aber ich habe niemanden, der bereit ist, an die Stelle zu treten. Ja. Genau. Und heißt, wir brauchen dann in diesem System eine Form von Verbindlichkeit. Und das kann sowas sein, wie alle Lizenzinhaber oder alle, die ein Kinderfußballzertifikat gemacht haben, müssen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr digital dieses Update machen zum Thema Trainingsphilosophie Deutschland. Sonst verliert ihre Lizenz die Gültigkeit. Also das ist mit einer Fortbildungspflicht dann versehen. Und das ist eine Sache von 90 Minuten Vortrag plus 10 Minuten Quiz danach und dann bist du safe. Und das würde zumindest dafür sorgen, dass dieses Thema immer wieder präsent bleibt in den Köpfen. Und auf einer anderen Ebene könnte man sich fragen, okay, bekommt man das vielleicht auch auf Vereinsebene hin? Also, dass Vereine Belohnungen bekommen, wenn sie Fortbildungsnachweise liefern. Wir haben ein System, in dem, ich weiß gar nicht, ob das in allen Landesverbänden so ist, aber für die, die wir kennen, können wir sagen, wenn du zu wenig Schiedsrichter stellst im Verhältnis zu den Mannschaften, die du meldest, dann musst du Strafe zahlen. Ja, wenn deine Trainer sich nicht qualifizieren bis zu einem gewissen Grad und eine gewisse Anzahl an Veranstaltungen du vorweisen kannst als Verein im Bereich Kinderfußball, dann zahlst du eine Strafe. Und ich sehe da auch Themen, die außerhalb des Fußballs selber liegen, Kinderschutzkonzepte. Also ihr müsst hier eure Trainer schulen in diesem Bereich. Wenn ich einen Führerschein machen will, dann muss ich einen Erste-Hilfe-Kurs machen.
Ich gehe da absolut mit.
Stopp mal, mir fällt noch was ein, wo es nämlich so ist. Und zwar Führungszeugnisse. Die werden, also wenn du mit Kindern arbeitest, dann musst du ein Führungszeugnis deinem Verein vorlegen und halt irgendwie belegen, dass da in der Vergangenheit nichts ist, was irgendwie relevant wäre.
Ja, gehe ich in großen Teilen mit. Ich sehe natürlich schon auch eine Herausforderung, weil wir von dem Ehrenamt sprechen und weil wir von Zehntausenden Trainern sprechen, die gar nicht offiziell gelistet werden als Trainer. Also mir fallen sofort so viele Beispiele ein von irgendwelchen Jugendspielern, irgendwelchen Vätern, die sind halt einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal mit dabei und helfen so ein bisschen mit, sind eigentlich Eltern, sind eigentlich nicht im Verein, spielen vielleicht in der ersten Mannschaft, aber ab und zu sind sie mit dabei. Da dann natürlich mit der Keule zu kommen, ihr müsst euch alle zwangsläufig weiter und fortbilden in Form von Veranstaltungen, fände ich jetzt schwierig. Ich würde es eher begrüßen, wenn man, so wie du es, glaube ich, auch schon so ein bisschen gesagt hast, die Vereine dazu verpflichtet, gewisse Maßnahmen und Strukturen innerhalb ihres oder auch so Pflichtenhefte innerhalb ihres Vereins aufzubauen. Also im Sinne von, ihr habt eine gewisse Grundqualität bei euch im Verein. Weiß nicht, so ein Audit-mäßig, das man dann machen müsste mit denen vielleicht. Was, also es kann halt nicht sein, so ein Grundstandard wäre für mich zum Beispiel, es kann nicht sein, dass wir Runden laufen. In irgendeiner Form. Und das, also, dass man da irgendwelche Standards schafft und verbindliche Fortbildung bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten.
Ja, ich glaube, das bringt mich zum Punkt, den ich jetzt noch später anbringen wollte, aber dass der DFB seine Plattform macht, nicht wirklich nutzt. Kommt ja uns super zugute, weil wir machen es mit unserer Plattform. Und dass man da ein standardisiertes digitales Curriculum entwickelt, dass man dann neuen Trainern zur Verfügung stellt, bevor sie mit ihrem Job starten. Also bei ganz vielen Trainern, die jetzt schon seit 3 Jahren irgendwie ihre Überzeugungen auf dem Trainingsplatz dann durchpressen und halt einfach Dickköpfe sind, die du nicht mehr bewegen kannst, sind die ja super offen, die neu einsteigen. Und da das Angebot zu machen oder den Vereinen die Möglichkeit zu bieten, das Angebot zu schaffen, eines digitalen Onboardings, zu sagen, ey, lieber F-Jugendtrainer für nächste Saison, schau mal, wir möchten von dir, dass du diese 5 Videos guckst, das sind in Summe 30 Minuten, dann bekommst du ein kleines Zertifikat, das kannst du uns da zeigen, das ist uns aber super wichtig, weil das ist die Basis dafür, dass du selber auch sicher und gut mit den Kindern umgehen kannst. Und das ist, wenn man ehrlich ist, eine Sache von 3 Wochen, dann hätte man sowas und du könntest allen Clubs zur Verfügung stellen und hätte seine Plattformmacht, die man da hat, und seine Reichweite, die man da hat, einfach gut ausgenutzt. Aber so liegt es an uns, diese Themen anzugehen, was wir schon begonnen haben. Von daher will ich mich mal gar nicht zu sehr beschweren, aber ist was, das habe ich vielleicht gleich noch dabei.
Ja. Ich würde ein Thema, das du mir vorher schon fast geklaut hättest, auch nochmal mitnehmen beim Thema, was fehlt.
Und das ist dein Herzensthema.
Das ist mein Herzensthema. Wenn mir bei LinkedIn folgt, alle 5 Wochen kommt ein Beitrag dazu, weil es mich einfach immer noch verfolgt und ich jedes Mal schmunzel, wenn ich durch Deutschland fahre. Und zwar ist es dieses Infrastrukturthema. Ich kann viel sprechen von Kinderfußballentwicklung, Intensität, die gegeben sein sollte, Ballkontakte, die gegeben sein sollte. Ich muss aber auch die Räume dafür schaffen. Und wenn es ein Paradebeispiel gibt, wo der DFB über sich hinausgewachsen ist oder die Partner, wer auch immer das dann war, ist zur WM 2026, weil die dort erwirtschafteten Überschüsse
2006. Er sagt kein 2006.
2006, ja, das sagt keiner, stimmt. Die erwirtschafteten Überschüsse, das waren irgendwie so, glaube ich, knapp 30 Millionen, die wurden in Minispielfelder investiert. Also Minispielfelder deutschlandweit, auf Schulen, an irgendwelchen Spielplätzen, an irgendwelchen öffentlichen Orten. Und es gibt heute noch Hunderte, an denen ich vorbeifahre. Die sind mittlerweile ganz, ganz oft so runtergeranzt.
Ja, klar.
Aber halt, was ein gutes Zeichen ist in dem Fall, weil die halt immer noch benutzt wird. Und es ist so selten, gibt es einen Court, wo ich vorbeilaufe und kein Kind ist. Und wenn es irgendjemand ist, der auf dem Tor rumklettert, ist völlig egal. Und wenn man das, in so eine Energie, so ein Mammutprojekt wahrscheinlich, ich will gar nicht wissen, was es da für Hater und was es da für Doubters, also sind das deutsche
Zweifler?
Zweifler.
Sorry. Räumst schon auf Englisch.
Was es da für Zweifler wahrscheinlich gab. Und man hat es gemacht und es hat funktioniert. Und das, sowas infrastrukturell nochmal zu machen, irgendwie clever zu durchdenken, vielleicht muss es gar nicht so ein großer Korb sein. Wir hatten im Vorgespräch, hast du gesagt, 4 Minitore für jeden Verein. Nee, das, für mich reicht es nicht, weil ich mittlerweile glaube, dass jeder Verein genug Minitore hat, in die ich komme zumindest. Deshalb, da muss irgend nochmal was Großes her, ein großer Aufschlag. Und ja, wenn Nike oder irgendjemand da jetzt zuhört, vielleicht geht er da nochmal ran, weil das ist was, das bleibt auch die nächsten 20, 25 Jahre hängen und nicht nur für eine Werbekampagne, eine CSR-Kampagne.
Ja, also Geld kann da nicht das Problem sein. Damals war die Investition in die Mini-Fußballfelder ca. 30 Millionen, soweit ich mich erinnere. Das ist ein Überschuss, der generiert wurde, der für diese 1000 Felder dann auch benutzt wurde. Wenn ich will und wenn ich davon überzeugt bin, dann finde ich jemanden, der bereit ist, so ein massives Projekt, das wahnsinnige Sichtbarkeit in der ganzen Republik fördert und dem Nachwuchs zugutekommt. Also selbst wenn es politische Lobbyarbeit wäre, die ich als DFB dann betreiben müsste, um da Gelder dafür freizumachen. Und ich glaube, im neuen Koalitionspaket sind es, glaube ich, auch Themen, also Bereitstellung von Geldern für Infrastrukturprojekte. Und da vielleicht nochmal ranzugehen. Und ja, du hast recht, vielleicht sind Minitore für jeden Verein eigentlich zu wenig, was ich so halt mal gesagt habe, hey, soll der DFB halt 40.000 Minitore bestellen irgendwo und jedem Verein dann, der sich anmeldet, halt 4 bis 8 oder 12 davon zu stellen, um alle neuen Spielformate umzusetzen. Und ihr könnt auch schön branden, die Dinger. Es funktioniert gut. Oder ich denke auch an so Aktionen wie mit Alba Berlin, also die ja in den Bezirken diese Challenges eingeführt haben, dass Kinder halt wieder rausgehen, auf die Plätze gehen, auf die Courts gehen und dann so Prüfungstage haben, wo klar ist, hey, diese 5 Aufgaben, dann bekommst du das nächste T-Shirt in der neuen Farbe. Wir haben die Folge ja mit Marius Huth ja auch schon gemacht und schon häufiger darüber gesprochen.
Packe ich in die Shownotes.
Ja, und da von mir aus auch alle Erst-, Zweit- und Drittligisten zu verpflichten und denen die Mittel zur Verfügung zu stellen, um diese Events dann durchzuziehen, dann heißt es halt, wir reaktivieren unsere 1000 Minifelder, indem wir dort Challenges anbieten. Dann hättest du auf einmal 1000 Standorte, dazu Clubs, die du verpflichtet hast, und es wird wahrscheinlich weit weg sein von den 30 Millionen, die du investieren musst, und hättest Zehntausende von Kindern wieder auf diese Felder mal bewegt. Den Eltern klar gemacht, dass es die gibt und so weiter. Also die Möglichkeit würde bestehen, da strukturell, also infrastrukturell irgendwie Gas zu geben.
Jetzt hast du uns ja schon so ein bisschen gelobt im Laufe des Podcasts, jetzt sind wir aber nicht die Einzigen. Warum glaubst du, sind wir, aber ist auch der DFB alleine nicht die Lösung?
Ich glaube, im Bereich Kinderfußball kann es sowas wie Konkurrenz eigentlich gar nicht geben. Der Markt ist so fragmentiert, es gibt irgendwie nicht diesen einen großen Player und das Interesse der verschiedenen Stakeholder in diesem Markt sind ja auch ganz unterschiedlich. Heißt, da Zusammenarbeit statt Konkurrenz wäre super. Wir merken es auch, ich hatte lustigerweise heute erst ein Gespräch mit einem, kann man das denn sagen, Rekord-Zweitligaspieler. Also unfassbar viel Erfahrung, der jetzt neu angefangen hat als Trainer bei seinem Sohn. Und da hatten wir das, also da haben wir uns dann auch nochmal drüber unterhalten. Also ist es so, dass Vereine ihr Wissen horten wollen und Angst haben? Also er hat gefragt, warum sollte denn ein Club irgendwie sein Wissen teilen? Also der Club aus München, wer auch immer das ist, weil dann jemand aus Hamburg würde das ja sehen. Sag ich, ja, aber wo ist das Problem? Also wenn jeder sich regional auf seinen Bereich beziehen würde oder sogar lokal, wenn du in den Pott guckst, dass du dir da auch nicht in die Quere kommst und sagst, hey, wir machen bei uns Vollgas. Ja. Und dann macht Münchner Club, sagt, hey, wir geben dem Verein in Bayern richtig was zurück.
Meinst du, mit Clubs meinst du professionelle Bundesliga?
Genau, ja. Also dass sich das gar nicht gegenseitig kannibalisieren muss, weil wir diese Gespräche und diese Vorbehalte ja auch oft haben. Ja, aber wir wollen nicht, dass die Konkurrenz aussieht. Was sollen die denn sehen? Wir haben in diesem Bereich Kinderfußball nichts, was es sich lohnt zu verstecken. Gar nichts.
Ja.
Und hier also die Idee zu sagen, es gibt bereits Know-how in Deutschland, nur eben auch außerhalb des DFB. Vereine wie die TSG Hoffenheim oder der SC Freiburg und VfL Wolfsburg und viele weitere oder auch Organisationen wie wir es sind, arbeiten bereits seit Jahren mit den Methoden, die der DFB jetzt entdeckt. Also, warum nicht skalieren, statt alles selbst neu zu erfinden? Also, ist auch was, muss ich ehrlich sagen, was mich ein bisschen stört bei der Trainingsphilosophie. Es wirkt alles so, als ob sich dieses Team neu erdacht hat. Es wird an keiner Stelle irgendwie referenziert, dass ich sage, hey, das haben wir gesehen bei, hier haben wir uns mit denen ausgetauscht und da haben wir in Holland geguckt und haben daraus die Ideen gemixt, sondern es ist so, naja, wir haben uns hingesetzt und aus unserer Erfahrung haben wir gesagt, das ist das Beste. Und ich erkenne 1000 Parallelen aus Dingen, die eigentlich von woanders sind. Deswegen, warum sich auch die Bürde auferlegen, alles neu erfinden zu müssen. Heißt, wir könnten mit Lizenzierungsprogrammen arbeiten, wir könnten White-Label-Konzepte bereitstellen oder gemeinsame Trainerentwicklungssysteme aufbauen. Ich glaube, der DFB muss hier erkennen, dass er nicht alleiniger Hüter des Fortschritts ist. Der DFB ist eine Plattform und kein Monopolist. Und ich glaube, das ist noch nicht angekommen. Also anstatt zu sagen, ich muss alles selber anschieben und nur bei mir umsetzen lassen, zu sagen, nö, ich bin wie Check24, bei mir findest du die Angebote von 10 Anbietern, die ich gut finde und ich sag dir auch, wie meine Einschätzung zu diesen Anbietern ist und ich habe vielleicht dann Partner daraus, wo ich sage, mit denen drei arbeiten wir lange und vertrauenswürdig zusammen, da kannst du das auch machen. Also warum dieses Horten, alles bei sich behalten und klammern, weil ich glaube, das hält uns massiv auf in Deutschland.
Das tut definitiv und da sind aber die Bretter sicherlich sehr, sehr dick, die es zu bohren gilt. Es ist ja auch immer, wenn man sich mit DFB-Verantwortlichen oder Landesverband vor Ort Verantwortlichen unterhält, es ist ja immer ein, ja, ich will, aber ich kann nicht, weil Struktur XY. Und ich glaube, da müsste man ähnlich wie bei dem 30-Millionen-Projekt mit den 1000 Minispielfeldern, man müsste wahrscheinlich einfach mal machen. Es hört sich natürlich von außen immer leichter an, als es wahrscheinlich von innen heraus ist. Aber da sollte man einfach noch mehr versuchen in diese Richtung. Ein letzter Punkt, den ich habe, den ich noch ansprechen möchte, ist dieses Thema, der klare Führungsanspruch fehlt. Also für mich ist es in vielen Teilen zu viel moderieren und zu viel, so blöd es klingt, auf Augenhöhe kommen und zu wenig Gestaltung. Und das ist auch wieder, kommen wir wieder zurück zum Anfangsding, es ist auch wieder, ist mir klar, sehr viel landesverbandsabhängig. Aber da würde ich mir einfach eine zeitgemäßere Herangehensweise wünschen als diesen Föderalismus, so wie er momentan gelebt hat, wird, weil er einfach vor allem für sehr, 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 sehr viel Verlangsamung und für sehr viel Unzuordbarkeiten führt. Also wenn ich, was ich für Stories erzählt bekomme, wenn es dann plötzlich heißt, mein Kreisverantwortlicher sagt, wir spielen in der Bambini trotzdem noch 5+1, auch 16er zu 16er oder in die Spielfeldbreite. Also, und es ist nur so ein kleines Beispiel. Und das stört mich und ich verstehe es einfach nicht. Und ich möchte Leuten dann immer zurufen, geht zu dem hin, macht dem einmal eine Ansage und macht einfach euer eigenes Ding. Und ich kann dir so viele Vereine nennen, die eigene Spielrunden organisieren, die ihr eigenes Ding machen. Es geht, man muss halt einfach machen.
Ja, ich habe dazu mir mal hinten einen Vorsicht, langsam. Ich habe mir dazu mal eine Notiz gemacht, die ich genannt hatte, Kill the Comfort Zone. Das, was genau da anknüpft. Also der DFB muss raus aus seiner Angst vor Widerstand. Es wird niemals eine echte Reform geben, wenn man sich an der Zustimmung der kleinsten Ortsgruppe orientiert. Denn Führung heißt unpopulär sein können. Statt wir hoffen auf breite Akzeptanz, sagen wir schaffen neue Standards und wer nicht mitzieht, bleibt zurück. Ich glaube, ja, mehr Mut und mehr Klarheit würde an der Stelle womöglich helfen. Und Das entwickelt sich aber vielleicht auch gar nicht, wenn der DFB in seinem stillen Kämmerlein was entwickelt. Also bis zur Veröffentlichung der Trainingsphilosophie Deutschland habe ich nichts von der Trainingsphilosophie Deutschland mitbekommen. Und wir sind ja jetzt als Unternehmen so eng an diesem ganzen Markt dran. Also jeden Tag beschäftigen wir uns ja damit, was das Neues gibt, weil wir sonst nicht überleben würden als Firma. Damals haben wir das erst auf der Pressekonferenz mitbekommen. Heißt, diese ganze Entwicklung wurde so versteckt und irgendwie hinter zugezogenen Türen vorangetrieben, dass ich mir denke, schade eigentlich. Wie wäre es also mit sowas wie einer Think Tank, also eine strategische Vision zu entwickeln, die über reine Trainingsmethodik hinausgeht? Und ich glaube, wenn der Verband irgendwie dauerhaft auch leistungsfähig sein will, dann braucht es mehr als einfach nur ein Kompetenzteam, sondern sowas wie ein ständiges Reformbüro. Und dieses Reformbüro ist ein Kreis an Menschen, die keine Trainer sind oder nicht nur Trainer, sondern Systemarchitekten, Organisationsentwickler, Soziologen oder Bildungsforscher. Und wenn ich auch an unseren Besuch bei PSV Eindhoven denke, die haben Bob Willems. Ich glaube, der wird offiziell geführt als S&C-Coach, also Athletiktrainer.
Echt?
Ja, tatsächlich. Also und dann hat man sich mal damit auseinandergesetzt und er hat präsentiert, was er so macht. Und er hat mit dem Athletiktraining nichts zu tun. Er ist Organisationsentwickler. Also er hat ja präsentiert, er kennt genau die wirtschaftlichen Kennzahlen. Er weiß, mit welchem Defizit die Akademie jedes Jahr startet. Er weiß, wie viel Puffer die Profimannschaft hat durch Teilnahme an internationalen Wettkämpfen. Er weiß, was ein Spieler jedes Jahr kostet. Er weiß, wie viele Spieler in der Vergangenheit für wie viel Profit verkauft worden sind. Er moderiert jede Entscheidung zwischen den Trainern hinsichtlich, welcher Spieler spielt am Wochenende in welcher Mannschaft, weil er weiß, dass Trainer in ihrem Sinne argumentieren. Und er ganz oft und so lange wie möglich den Finger in die Wunde legt und sagt, geht's hier echt um den Spieler? Geht's hier wirklich um den Spieler? Hast du den Spieler im Blick? Meinst du, ist das Beste für den Spieler oder ist es das Beste für dich? Bis der Trainer entweder das so gut argumentieren kann, dass es Sinn macht, oder er einknickt und sagt, ja gut, okay, also wahrscheinlich macht es echt Sinn, dass er in einer anderen Mannschaft spielt. Ja. Heißt, sowas gibt es bereits und es funktioniert sehr, sehr gut. Er macht es in einer der zumindest auch wirtschaftlich erfolgreichsten Nachwuchsakademien Europas. Wird man jetzt der Welt nicht sagen, ich glaube, da werden wir den Markt zu wenig sondiert, aber Europas, gibt es da Statistiken, da ist es der Fall. Heißt, dieses Reformbüro, das irgendwie direkt vielleicht auch am DFB-Präsidenten angesiedelt ist und zuständig für Strategie, Innovation und Systementwicklung ist. Und das kann nicht ein Haufen Trainer sein. Da müssen andere Menschen rein, die auch nicht du und ich sind. Dafür sind wir, glaube ich, auch zu sehr Trainer. Aber eine Mischung an Menschen, die wissen, wie man solche komplexen Systeme auch tatsächlich nachhaltig verändern kann und erfolgreich verändern kann. Und ich glaube, dass das nicht passiert ist. Hier hat man sich inhaltlich hingesetzt, sich überlegt, was passt und ist dann auf die erstbeste Art losgerannt.
Ja, so wirkt es für mich tatsächlich auch. Sako, lass uns zum letzten Block kommen, nämlich dem Fazit. Und zwar habe ich es genannt mit Evolution mit Schönheitsfehlern. Was nehmen wir jetzt mit aus dem ersten Teil? Wir haben ja schon gesagt, wir gehen auf jeden Fall auch inhaltlich noch drauf ein, die perfekte Trainingseinheiten, die Trainingsformen, die da gezeigt werden. Wir wollen auch nochmal mit Stimmen von der Straße sozusagen sprechen, aber auch aus dem Projekt selber heraus. Was ist denn jetzt unser Eindruck, wenn du es mal kurz zusammenfassen müsstest, Trainingsphilosophie Deutschland übergeordnet in der Art und Weise?
Ich glaube, das, was mich persönlich auch am meisten stört, ist, dass in dem Thema Tiefgang fehlt. Es gibt irgendwie die beste es ist ja auf einem Schaubild dann zusammengefasst. Es ist die beste Trainingseinheit, irgendwie wie das aufgebaut und strukturiert sein muss. Kommen wir beim nächsten Mal nochmal drauf. Und dann wurde sich dafür entschieden, dieses im Stillen erdachte Konzept über Fortbildungsveranstaltungen einfach so lange in die Köpfe reinzupressen, bis es jeder macht. Was er aber so ein bisschen vergessen wird, mitzudenken, ist, jedes Jahr hören Tausende von Trainern auf und Tausende von Trainern fangen an. Heißt, dieses System so musst du ja Jahr für Jahr weiterfahren. Also du darfst ja nicht 1% nachlassen, weil du diesen ständigen Wechsel bei den Trainern hast. Und anstatt etwas zu kreieren, was dauerhaft da ist und quasi verfügbar ist, hast du das nicht gemacht. Und deswegen, glaube ich, zusammengefasst, dem Thema also es Philosophie zu nennen, finde ich als Wort zu groß. Es ist eine Methodik, kleine Spielform und eine Trainingsstruktur. Das hat mit einer Philosophie nichts zu tun, es geht ein bisschen weiter. Und die Art und Weise, wie es versucht wird, in die Praxis und in die Umsetzung zu bekommen auf zigtausenden von deutschen Sportplätzen, da gehe ich nicht mit, dass das funktioniert. Und was funktionieren könnte oder helfen würde, wir hatten schon mal eine Folge zum ETPP, also zum Elite Player Performance Plan in der Premier League. Die haben nämlich vor mittlerweile, glaube ich, 12 oder 13 Jahren auch erkannt, hey, wir haben zu wenig Spielzeiten von Homegrown Players und unsere Coaching-Zeiten, Coaching-Verhältnisse der festangestellten Trainer im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wir hinken da total hinterher, haben eine klare Status Quo-Analyse gemacht mit Zahlen, haben dann Maßnahmen definiert, haben diese Maßnahmen umgesetzt, haben immer wieder gemessen und dann festgestellt, was sich in welchem Bereich entwickelt hat. Und ich hatte es vorhin kurz angedeutet und schon irgendwie gesagt, dass ich nochmal gleich darüber sprechen will. Sowas wäre mal interessant. Also eine Art KPI-System zu entwickeln für die deutschen Plätze. Was ist denn, wenn wir stichprobenartig zu irgendwelchen F&E-Jugendtrainingseinheiten fahren und dort mal gucken, in welchen Formaten die Mannschaften spielen? Und weil dann, erst dann könnte ich ja sagen, okay, bringt das, also diese Hunderte von Tausend von Euro, vielleicht auch schon Millionen, die ich da investiere in dieses Programm, hat das überhaupt eine Wirkung?
Ja, das ist ja, und das ist mir wichtig jetzt zu sagen, du hast es jetzt aus der Leistungsfußballschiene argumentiert bzw. hergeleitet. Solche KPIs oder irgendwie eine Auditierung oder wie auch immer man es da nennt, Das dient ja nicht zwangsläufig dem Zweck, dass mehr Bundesliga-Stars produziert werden, sondern es geht vor allem um das Wohl der Kinder und das sollte ja über allem stehen. Und wenn ich halt Sportplätze habe, wo gewisse Kriterien, wie jedes Kind einen Ball, wie, weiß ich nicht, Runden laufen zum Aufwärmen, wenn das nicht gegeben ist, dann hat es nichts mit Bundesliga-Stars ausbilden zu tun, sondern dann hat es mit ja, fast schon Kindeswohlgefährdung in manchen Extremfällen im Fußballtraining zu tun und die zu unterlassen und so ranzugehen, als ob das jede, ich, also das auch, muss ich ehrlich sagen, ist mein persönlicher Anspruch, wenn ich mit Trainern oder warum ich das jetzt auch seit 8 Jahren mit dir mache, ist, ich jedes Kind, das quasi ein scheiß Fußballtraining erlebt und nicht mit einem freudigen Gesicht aus dem Fußballtraining ausgeht, ist für mich irgendwo, wo ich mir denke, fuck, Alter, das kann eigentlich nicht sein, weil es so viel mitgeben kann und so viel machen kann, der Kinder- und Jugendfußball im positiven Sinne. Und das sollten wir eigentlich versuchen zu replizieren.
Ja, und das merken wir auch oft, die Menschen, die das umsetzen, die brauchen ja Hilfe. Also ich kann von keinem ehrenamtlichen Jugendleiter erwarten, dass er sich so ein Trainingskonzept irgendwie zusammenschraubt und dann die Kontrolle auf dem Platz übernimmt. Der kann keine Übungsdatenbank anlegen. Der kann nicht der Trainerguru sein, der alles inhaltlich besser weiß und dann irgendwie da noch Feedback geben kann auf dem Platz. Das müssen strukturelle Vorgaben sein, die dafür sorgen, dass eine Art von Grundqualität da drin ist. Und wir machen das ja in zig Projekten mit den Clubs. Dass wir halt sagen, okay, wir definieren mit euch ein Ausbildungskonzept, das brechen wir runter auf alle Altersstufen. Wir geben euch inhaltlich mit der Videodatenbank und den Übungen, die wir bereitstellen, alles mit, was ihr braucht, um gutes Training anzubieten, haben wir euch in diesem Konzept erklärt, auf was es in eurer Altersstufe ankommt. Und jetzt gehen wir ja den Schritt, dass wir einmal mit dem Trainergewinnungskurs dafür sorgen, dass eine weitere Person in der Jugendleitung qualifiziert wird, um neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Und der nächste Schritt ist, dass wir sagen, wir kümmern uns um Trainer-Mentoring. Heißt, wir bilden jemanden aus, der in der Lage ist, die inhaltlichen Vorgaben, die Vereine dann machen sollten, auch mit den Trainern auf dem Platz erarbeiten kann. Jemand, der die Trainer begleitet und nicht einfach ins kalte Wasser und guckt, was sie macht. Und dann entwickeln sich kreuz und quer immer gut gemeinte, aber ganz oft am Ziel vorbeischießende Ideen bei den Trainern an der Basis. Und ja, wir haben, glaube ich, für uns ganz klar dieses Problem erkannt, was die Vereine haben im tagtäglichen Austausch. Wir machen uns ran an eine Lösung. Und das ist die, also ich, vielleicht sind wir deswegen auch so kritisch, weil wir jetzt sagen, ja, halt sich ein paar Übungen zu überlegen und eine Fortbildung zu machen, das reicht nicht. Wir haben ja sogar, ich denke da gerade dran, wir haben ja schon 4 Fortbildungsveranstaltungen über ein Jahr verteilt bei Vereinen gemacht. Und was ist die Realität von 20 Trainern, sind beim ersten Termin 12 da, beim nächsten Termin 13, davon waren aber 6 beim ersten Mal nicht da. Beim dritten Mal Winterpause, nach der Winterpause ein paar Trainer wieder gewechselt. Du bekommst dieses System ja überhaupt nicht auf diese Art und Weise mit der Direktschulung irgendwie groß verändert. Aber was du machen kannst, ist, jeder neue Trainer, der anfängt, bekommt hier das Onboarding und bekommt hier das Trainer-Mentoring und das funktioniert. Und da kommt bei mir immer auch so ein bisschen Wut mit auf, dass ich sage, es könnte so viel besser funktionieren als das, was gemacht wird. Und mit den Mitteln, wenn wir die zur Verfügung hätten, dann wäre das, was rauskommen würde, deutlich geiler.
Dein Wort in Gottes Ohren. Lass uns einen Deckel drauf machen. Und lass uns zum Outro kommen. Wenn ihr jetzt sagt, Trainingsphilosophie Deutschland, habe ich beim Kinderfußballzertifikat, habe ich bei irgendeinem Podcast, habe ich auf irgendeiner Veranstaltung schon mal gehört, habe ich mich auch gedanklich so ein bisschen mit auseinandergesetzt, ich habe vielleicht Fragen auch dazu, dann schreibt die uns gerne an podcast@advance.football oder ihr macht uns eine Audionachricht, das ist mir zumindest immer am liebsten, an unser Firmen-WhatsApp, das ist die 01517 452 4496. Dann nehmen wir das vielleicht auch auf in den kommenden Shows beziehungsweise in den kommenden Formaten. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt auch ein bisschen was für euren Verein zu tun, ihr kennt uns vielleicht noch nicht ganz so gut, ihr seht es hier, hinten dran habe ich schon gesehen, da stehen so ein paar Sachen, die wir machen. Also neben dem Podcast, den wir kostenlos fast wöchentlich eigentlich machen, haben wir eine Videoplattform, auch die ist kostenlos für Fußballvereine. Da könnt ihr euch Übungen anschauen, die sind geil und hochwertig produziert. Ich verspreche euch, jede Übung auf dieser Plattform, die funktioniert. Das ist nicht irgendwas Abstruses, wo man nicht verstehen würde. Wir machen Fortbildungen, wir machen Webinare. Wir haben mittlerweile einen Shop, wo ihr euch Action-Game-Karten zum Beispiel kaufen könnt, dass euer Abschlussspiel noch ein bisschen lockerer wird.
So ein absoluter Bestseller auch.
Und was steht hier noch? Vereinsberatung, genau. Heißt, wir kommen gerne auch zu euch in den Vereinen über Fortbildung, Workshops. Schaut euch das alles gerne mal an. Homepage ist einfach wieder Firmenname. advance.football. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, Quado, danke für die Produktion des Podcasts. Der lacht schon im Hintergrund. Und wenn euch das Format gefällt, dann teilt es sehr gerne. Und ich freue mich auf die nächste Folge, Sako, mit dir. Und sag dann mal, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Josh.